Ich finde ohnehin, wir müssen wieder zu viel mehr Intuition kommen. Also ich beobachte ganz häufig, dass Leute das im Privat-, Vereins- oder irgendwie Sportleben nie so machen würden, irgendwie so verkopfte Formate aufsetzen, sondern man käme eigentlich zu ganz guten Lösungen, gerade wenn es so um dieses Thema gemeinschaftliche Meinungsbildung oder sowas geht. Das ist ja was wir in jeder Familie, in jedem Sportverein immer wieder tun. Und ich habe ehrlicherweise in den seltensten Familien erlebt, dass dafür irgendwelche Prozesse aufgesetzt wurden oder Tools erfunden wurden, die dann mit Boxticking und irgendwelchen Kästchen auskommen.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Hallo und herzlich willkommen zur vorweihnachtlichsten Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast in weihnachtlicher Stimmung mit mir, Anjali aus Berlin und der fantastischen Annika aus Hamburg live zugeschaltet. Hallo liebe Annika.
Hallo liebe Anjali. Ich freue mich auf diese wunderbare Folge. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt an unserem Cover, sind wir auch heute nicht alleine. Und zwar haben wir heute einen Gast, Dr. Sören Kiefer vom Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler. Bevor ich dich jetzt vorstelle, lieber Sören, übergebe ich einmal an dich, weil in der Regel klappt das besser, wenn sich jeder Gast selber vorstellt und nicht Anjali oder ich das tun. Von daher ein ganz herzliches Willkommen und vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sören Kiefer und ich bin Leiter beim Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler und verantworte da die Tätigkeiten rund um die Akademie und das Thema Ausbildung. Und ich kann gerne ein paar Worte sagen, schon zum Unternehmen, aus dem ich komme, weil wir sicherlich eine ganz ungewöhnliche Struktur haben. Wir sind eine Verbundgruppe, das gibt es in Deutschland relativ häufig, die wenigsten kennt man. Das liegt daran, dass Verbundgruppen irgendwo zwischen Franchise und Verband stehen. Das heißt, wir sind auf der einen Seite organisiert wie ein Verband, wir haben Mitgliedsunternehmen, vertreten deren Interesse und es geht immer darum, gemeinsame Interessen zu bündeln und auf der anderen Seite ein Stück weit mehr Richtung Franchise, weil wir eindeutig auch wirtschaftliche zusammenarbeiten und Interessen haben. Und ja, das macht es eigentlich so ungewöhnlich, gerade im Bereich HR wahrscheinlich.
Für mich nochmal zum Verstehen, das heißt, du arbeitest für ganz viele Unternehmen, die im gleichen Verband sind? Oder, also nur damit ich mir das ein bisschen vorstellen kann, oder du gibst Ideen raus und die können sich das dann überlegen, oder wie ist das aufgebaut?
Klares Ja auf eine Entweder-Oder-Frage. Nein, wir haben tatsächlich beides. Also eine Verbundgruppe ist immer so das Bindeglied zwischen auf der einen Seite, in unserem Fall ist es jetzt Handel, produzierende Industrie. Also da gibt es ganz viele Unternehmen, auch viele bekannte Unternehmen in Deutschland, die stellen beispielsweise Elektrowerkzeuge her, Arbeitsschutzbedarf, aber auch sowas Spezialisiertes wie Präzisionswerkzeuge oder Schweißtechnik. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Fachhandel, der dann wiederum an verarbeitende Industrie oder auch Handwerker verkauft. Und wir haben auf der einen Seite eben 4.500 Vertragslieferanten und auf der anderen Seite eben 1.200 angeschlossene Mitgliedsunternehmen, die dann mit diesen Waren handeln. Und wir sind im Grunde das Bindeglied, um auf beiden Seiten Bündelungseffekte zu erzielen. Also unsere 4.500 angeschlossenen Lieferanten müssen nicht immer mit 1.200 Unternehmen sprechen und unsere 1.200 Mitgliedsunternehmen müssen nicht 4.500 Lieferanten managen und können auf beides zugreifen. Und darüber hinaus, das ist so das Kerngeschäftsmodell, also eigentlich immer so dieser genossenschaftliche Gedanke, was einer nicht schafft, das schaffen dann viele. Daraus hat sich neben dem Kerngeschäftsmodell des Handels eben über die Jahrzehnte dann auch ganz viele Dienstleistungen entwickelt, die im Marketingbereich liegen. Wir haben eine zentrale Logistik und wir haben eben auch Angebote, die so im Bereich der Personalentwicklung liegen, die jetzt ganz speziell dann eben in meinem Team liegen.
Ich lieb's. Weil wir haben ja letzte Woche über praktisch L&D im Konzern geredet und wir reden ja auch nur noch über L&D in der Logistik. Und ich freue mich immer total, wenn wir außerhalb von Hamburg oder Berlin Mitte Unternehmen interviewen und mal so richtiges Handwerk und sowas mitkriegen. Toll. Ich freue mich jetzt schon.
Ja, es ist nicht nur außerhalb von Hamburg und Berlin. Ich glaube, was echt spannend ist, ist, dass wir auf der einen Seite selbst ein Unternehmen sind mit rund 1000 Mitarbeitern. Das heißt also, intern haben wir durchaus da auch Strukturen aufgebaut und gleichzeitig beraten wir manchmal Mitgliedsunternehmen, die im einstelligen Mitarbeiterbereich sind. Und ich bin ja hier auch gerne hörender Gast und beobachte, dass ihr schon viel über kleine Unternehmen und über große Unternehmen gesprochen habt. Aber meistens sind die kleinen Unternehmen dann doch eher Startups, ne? Und die sind nochmal kulturell ganz anders drauf als ein Unternehmen, was zwar schon sehr alt ist, also sehr traditionsreich und gleichzeitig trotzdem immer noch sehr klein, weil es oft auch sehr spezialisierte Bereiche sind, ne? Und das macht es zumindest in meinem Job sehr spannend, dann in die verschiedensten Welten einzutauchen.
Ich würde sogar noch einen Layer drauflegen, was es auch noch besonders spannend macht. Als Ruhrpott-Gewächs kann ich nur sagen, ihr sitzt ja in Wuppertal und manche sagen, nein, das ist kein Ruhrgebiet mehr, das ist schon längst im Bergischen Land. Ich sage es halt voll an der Grenze, also für meine Begriffe noch große Ruhrgebiet-Vibes. Und wenn ich das mit irgendwie Hamburg, mit Düsseldorf, mit Berlin vergleiche, es ist einfach, finde ich, auch kulturell vom Standort nochmal was komplett anderes als jetzt so ein kleines Hipster-Startup in Berlin-Mitte, würde ich sagen. Von daher gleich mehrfach spannend.
Würde ich dir von der kulturellen Einstellung komplett recht geben, geografisch weise ich das aufs Schärfste zurück. Das ist eindeutig bergisches Land.
Für mich ist es erweitertes Ruhrgebiet. Vielleicht werde ich jetzt hier gesteinigt, wenn der Podcast rauskommt. Nein, ich kenne euch ja tatsächlich, das habe ich dir auch als kleinen Icebreaker erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe lange in Bochum studiert und wann immer ich meine Lieblingskommilitoninnen in Gevelsberg besucht habe, bin ich quasi bei euch vorbeigefahren. Und zwar war das, glaube ich, irgendwie A43, A1 und da sieht man euer Gebäude EDE relativ stark rausstechen und irgendwann habe ich es mal gegoogelt und als wir dann geschrieben haben, dachte ich mir nur so, okay, kenne ich und hatte sofort euer Gebäude noch im Kopf.
Das geht tatsächlich den meisten so, dadurch, dass wir im reinen B2B-Bereich unterwegs sind, kennen tatsächlich deutlich mehr Leute, also auch wirklich aus der nächsten Nähe, bin selber gebürtiger Wuppertaler und kannte das Unternehmen lange Zeit nicht, also insofern ist das tatsächlich einfach dem Geschäftsmodell geschuldet, dann ein relativ aufwendiges Gebäude und in dem Zusammenhang werden wir dann doch im Nachhinein öfter erkannt, als man auf den ersten Blick denkt. Und es ist ja auch so, dass bei uns kann der Privatmensch eben nichts kaufen, keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen und hat auch eher keinen Zugang zu den Themen. Und das macht es auch nochmal spannend, was so diese Themen HR und Recruiting für uns selber auch angeht. Ja, und für unsere Mitgliedsunternehmen, die wiederum sitzen dann deutschlandweit. Da haben wir kulturell nochmal auch ganz verschiedene regionale Färbungen. Das ist sozusagen ein Melting Pot, den wir da im Verbund haben.
Wenn du jetzt so auf deine tägliche Arbeit schaust, kannst du nochmal einmal uns abholen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um zu sagen, wie äußert sich diese Struktur eigentlich bei dir im täglichen Doing und in deiner Arbeit?
Also ich fange vielleicht nochmal einen Schritt vorher an. Ich hatte es kurz erwähnt, ich komme so aus diesem externen Bereich, wo wir Learning as a Service aufgestellt haben, wo wir für unsere Mitglieder Produkte entwickelt haben, die in Anspruch genommen werden können. Das kann so ein klassisches Führungskräftetraining sein. Es können aber auch deutlich umfangreichere Learning Journeys sein. Das haben wir eigentlich immer strikt getrennt so von diesem internen Bereich, wo wir sagen, da gehen wir auf unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen zu. Das stellen wir der Organisation zur Verfügung. Und das haben wir vor 5, 6 Jahren geändert. Und insofern, wenn du mich heute nach der konkreten Struktur fragst, dann kommen wir eigentlich immer eher so vom Need her, dass wir sagen, wir haben gewisse Bedarfe, wir haben gewisse Themen, wir haben gewisse Muster, die wir sehen. Und da versuchen wir bestmögliche Lösungen und Ansätze und manchmal auch nur Strukturen zu liefern, um da bestmöglich eben dann eine Lösung zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise eine Lösung zu ermöglichen. Eigentlich gucken wir heute erst am Ende, muss es für intern anders aussehen als für extern. Und insofern das so dieser Konzeptionsanteil. Und ansonsten versuchen wir, möglichst viel Zeit mit unseren Kunden zu verbringen, in Gesprächen zu sein, zu verstehen, wo die gerade stehen, was Bedarfe sind, was Herausforderungen sind. Und auch das lässt sich gar nicht so sehr trennen. Ist das jetzt ein Mitgliedsunternehmen oder ein Kollege, der drei Türen weiter sitzt? Da sind wir heute relativ gut zusammengewachsen in den Welten.
Eine Sache, die Anjuli und mich die ganze Staffel durch begleitet, ist das Thema Kundenorientierung, auch im Learning und Development. Ihr seid mit diesem Ansatz, den du gerade beschreibst, ja extrem kundenfokussiert, weil du könntest ja jetzt nicht sagen, ach, dir fällt gerade ein Trainingskonzept ein, das findest du cool und du rollst das erstmal aus. Das hättest du ja wahrscheinlich dann im Worst Case niemanden, der hinkommen würde, weil sie sagen wollen, hey, was soll ich denn gerade damit?
Ja, korrekt. Auch nochmal eine gute Stelle, um so diesen Unterschied zwischen Franchise und Verbundgruppe zu erklären. Also unsere Mitgliedsunternehmen sind alles inhabergeführte, absolut selbstständige Unternehmen und da gibt es eben auch keinerlei Vorschriften oder ja irgendwelche Zwangs- und Pflichtveranstaltungen, die wir da aufdrücken können und erst recht nicht wollen. Und insofern ist es tatsächlich auch deswegen kundenfokussiert, weil wir gewohnt sind, so zu arbeiten, dass es am Ende des Tages jemand bucht und zwar bezahlt bucht. Auch das ist ja nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist natürlich so, dass wir in einem Verbund die Dinge subventionieren, dass wir sagen, alles was so Konzeption und mein Team angeht, das machen wir jetzt nicht in eine Vollkalkulation. Also insofern gibt es so eine Art Mitgliedervorteil. Aber es ist eben schon so, dass die Maßnahmen bepreist sind und von ganz normalen zahlenden Kunden dann eben auch gebucht werden oder auch nicht. Ne? Und das macht einen Riesenunterschied zu diesem internen Approach, wo es ja dann häufig doch eher anfängt, wir denken in Formaten und wir denken dann in Prozessen und am Ende fragt man mal, ja, war es gut oder nicht, im Idealfall. Aber den Teil, den haben wir komplett umgedreht und genau den Ansatz auch nach intern mit übernommen.
Auch deswegen, wir überlegen ja auch schon immer so, was bringt unseren Zuhörenden was, was kann man anwenden und wir versuchen eigentlich immer, dass wir entweder sagen, es ist so ein Fall, der super spannend ist, dass einfach alle das mal gehört haben sollten oder dass wir sagen, man kann was mitnehmen und wir fanden bei dir gerade die Kombination auch so spannend, weil wir ganz oft gemerkt haben, dass immer dann, wenn HR oder wer auch immer in dem Fall was in seiner eigenen kleinen Höhle macht, und die Leute es aber nutzen müssen, das natürlich eine ganz andere Dynamik hat, als wenn man wirklich sich wie ein Produkt platziert. Also indem man sagt, wir haben jetzt was, wo ja auch Leute was Externes nehmen können. Also ich hatte gesehen, ihr habt ja zum Beispiel auch das Führungskräfte-College. Und mein Gefühl wäre jetzt, dass wenn ich als einer eurer Mitgliederfirmen sage, nee, ich will aber mein Führungskräftetraining selber machen, dass das ja okay wäre.
Das wäre nicht nur okay, das wäre sogar in vielen Teilen ratsam. Aber, und das ist vielleicht so die Herausforderung, wir sprechen wirklich über viele Firmen, wo du sagst, ich habe außer dem Inhaber vielleicht zwei Führungskräfte. Das sind so die Firmen, in denen wir uns auch bewegen. Da gibt es dann noch einen Vertriebsleiter und vielleicht noch einen kaufmännischen Leiter. Das ist es dann aber manchmal auch schon. Ne? So, und dafür ist das natürlich eine gute Chance, dann auch aus vielen Unternehmen Führungskräfte zusammenzubringen, um dann eben auch ja eine Zielgruppe überhaupt erstmal zu kriegen, die von der Anzahl her dann passend ist. Ne?
Wie geht ihr denn bei sowas vor? Weil ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass eine HR-Person sagen würde, ja, aber mein Führungskräftetraining, das kann ich ja gar nicht jemand Externes geben. Das kann ja nicht für alle passen, weil ich bin ja so besonders und meine Führungskräfte. Wie geht ihr da vor?
Also sagen wir mal so, wir sind heute so aufgestellt, wir haben jetzt gerade nochmal so diesen ganzen Bereich Consulting extrem ausgebaut, weil wir gemerkt haben, du kannst eigentlich keinen Standardprozess aufbauen. Also du musst eher dir gut überlegen, was mache ich, um mit der Komplexität, die wir bei 1200 Unternehmen in Größe, Struktur, Regionalität haben, wie kann ich mit der Komplexität umgehen und einfach akzeptieren, dass du niemals es schaffen wirst, eine einzelne Struktur reinzubringen und die alle in einen Prozess zu kriegen. Und deswegen gehen wir mehr oder weniger mit ja, so einer aufgeladenen Lehre sozusagen in so ein Gespräch. Also wir bringen schon Expertise mit und wir bringen schon eine Menge Erfahrung mit und wir haben auch natürlich ein, zwei Konzepte schon so im Hinterkopf, wo wir überlegen, die könnten jetzt für das Unternehmen passen, aber ansonsten ganz, ganz viel Customizing, ganz, ganz viel erstmal verstehen, was es sein soll. In 90% der Fälle gehen wir nicht mit der Maßnahme rein, für die wir mal kontaktiert wurden. Und das muss man sagen, ist so bei diesem inhabergeführten Mittelstand. Also wir erleben wirklich vieles. Wir erleben professionelle Strukturen, wir erleben nicht so professionelle Strukturen. Wir erleben Leute, die in Vollzeit das HR-Thema machen. Manche machen das so nebenbei. Aber was wir nicht erleben, ist so eine Feigenblatt-Mentalität. Also jeder, der bei uns anruft, jeder, der bei uns was buchen will und eine Leistung will, der will irgendwas damit erreichen und nicht damit irgendwelche Boards oder irgendwelche Aufsichtsräte im Hintergrund zufriedengestellt sind oder das gut im Geschäftsbericht ist. Das erleben wir wirklich gar nicht, weil da will jeder sein eigenes Geld sinnvoll ausgeben und irgendwas mit erreichen, mit den Maßnahmen, dass am Ende irgendwas anders ist als im Vorhinein. Und das ist auf der einen Seite total schön, weil es so diesen Sinn gibt und ganz wenig so Bullshit-Trainings bei rumkommen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie eine krasse Messlatte, weil dann am Ende auch was anders sein muss als am Anfang. Und dafür machen wir ganz, ganz viel Auftragsklärung. Würde ich sagen, ist so 70% der Maßnahme ist eigentlich Konzeption und Auftragsklärung.
Ich finde es schön, dass du sagst, in der Regel ist der Auftrag häufig ein anderer. Das heißt, ihr sitzt sehr, sehr stark daran und sagt, was ist die Auftragsklärung? Weil was häufig kommt, ist ja, mach mal ein Training zu dem und dem. Und dann schaut man da rein und sagt so, eigentlich möchtest du was komplett anderes. Eigentlich soll sich was komplett anderes ändern. Und an sich ist ja die Rolle von Learning und Development zu sagen, okay, wo hast du gerade einen Need? Wo drückt der Schuh? Wo möchtest du halt etwas verändern? Und da dann eben mit dem passenden Konzept hinzukommen, ein passendes Konzept zu entwickeln und nicht zu sagen, ah ja, cool, du willst das Training, setze ich dir um, sondern einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was möchte ich da eigentlich? Und Nummer zwei, einmal den Schulterblick ganz zum Start dieser Staffel. Wir haben das Thema, wie messe ich eigentlich, ob L&D effektiv war, ob die Maßnahmen, die wir hier gemacht haben, die Trainings gut gewesen sind. Und da hatten wir, Anjali, doch die Sprachnachricht von Marco Harm an, von BCG, der sagte, es ist nicht, hat mir das Training gut gefallen, hat irgendwie, wie viele Leute waren da, sondern es ist immer die Fragestellung, was genau wolltest du eigentlich an Verhaltensänderungen erreichen? Und nur wenn diese Verhaltensveränderung so erreicht wurde, dann kann man sagen, das Training war ein erfolgreiches. Und das finde ich einfach cool, dass du sagst, ihr habt dieses Thema quasi schon so internalisiert und das ist euer Haupt-KPI. Denn ich glaube, das ist bei vielen noch nicht.
Ja, kann gut sein oder würde ich mitgehen, dass es bei vielen so noch nicht ist. Und vielleicht ist auch die KPIs, die das einzelne Training betreffen, vielleicht sind die auch manchmal zu klein gedacht für so L&D-Einheiten. Weil die Frage ist ja eigentlich gar nicht so sehr, was sind unsere KPIs, sondern letztendlich auch, was sind die KPIs, an denen wir gemessen werden. So, und wenn du ein Unternehmen hast, was von sich aus sagt, mir ist echt damit gedient, wenn das Thema Trainings niemals irgendwo im Vorstand auftaucht oder wir wollen von dir möglichst hohe Teilnehmerzahlen oder hohe KPIs, dass wir das dann auch präsentieren können, dann ist es wahrscheinlich relativ egal, welche KPIs sich das L&D-Team gibt oder welche KPIs du an das einzelne Training anlegst, sondern es hat eben ganz viel damit zu tun, auch dass gerade unsere externen Kunden das auch von uns fordern. Wenn die von uns fordern würden, dass sie ein Training haben, nachdem hinterher das Happy Sheet möglichst gut ausgefüllt ist, weil sie dann sagen können, ja guck mal, meine Führungskräfte sind glücklich, dann würde es wahrscheinlich im Zweifelsfall gar nicht so viel bringen, dass wir da überzeugt sind von den Dingen, die wir tun wollen und auch Verhaltensänderungen herbeiführen können. Wenn du einen Auftraggeber hast, der sagt, ist ja schön, dass das Verhalten anders ist, aber mir reicht es eigentlich, wenn die Kommunikation oder das, was er mir zurückmeldet, anders wäre, dann arbeitest du ganz anders, ne? Und deswegen ist das, glaube ich, so eine ganz gute Symbiose und macht dann auch unheimlich Spaß, in dem Umfeld zu arbeiten, ne? Also du hast manchmal ganz schön viele Gespräche und so Longtail-Vertrieb, bis mal irgendwie was überhaupt in Umsetzung kommt, weil das für viele auch eine ganz neue Welt ist, die sie da betreten. Irgendwie mal nicht nur einfach so ein Sales-Training zu buchen, sondern so ein ganzes Konzept. Aber die sind echt mit Herzblut und auch ganz viel Überzeugung und vor allen Dingen wahren Absichten dann auch dabei, ne? Und das ändert natürlich ganz viel, wie du auch selber arbeiten kannst.
Ich finde total angenehm, dass wir hier auch mal die Wahrheit des Businesslebens aussprechen, weil wir haben ja jetzt ganz viel mit Learning- und Development-Anbietern oder Experten geredet, die ja oft von der Business-Seite kommen. Ne? Und wir hatten die eine Folge zu, wie erkenne ich eine gute trainierende Person? Und natürlich geht es ja ganz viel um das Thema Verhaltensänderungen. Und ganz oft ist das ja die perfekte Welt. Also, dass jemand schon reinkommt mit, ich möchte, dass die Annika sich so und so demnächst verhält. Aber genau wie du sagst, und ich glaube, das sollten wir einfach mal auch sagen, dass es so ist. Ganz oft sagen ja Führungskräfte, ich möchte, dass sich das ändert. Und das kann eben auch sein, ich will, dass der Typ sich besser kommuniziert. Das ist was, was ich allen auch mal mitgeben will, wenn sie dieses Thema Learning und Development zuerst annehmen, dass es ganz oft eine Theorie gibt, die total super ist, was man da alles machen kann. Und dann gibt es ja den Business-Antrag. Ich kann dich ja nicht einfach 14 Stunden die nächsten 18 Wochen beschäftigen und dann irgendwelche Klebesachen auf irgendwelche Erinnerungswände kleben und was weiß ich, was ich alles schon gehört habe. Deswegen vielen Dank dafür, Sören. Aber ich würde mir jetzt vorstellen, dass du ja schon in einer Situation bist, wo du den Antrieb hast, ich möchte, dass die Leute Trainings buchen und gleichzeitig ja mit sehr kleinen Unternehmen bist, die jetzt wahrscheinlich auch nicht die riesen HR haben, wo jemand Druck macht und sagt, das sollte aber so sein. Hast du ein paar Tipps und Tricks oder Geschichten, wie überzeuge ich denn Leute, die jetzt eher sind, komm, geh mir weg mit dem Scheiß? Um das mal auch im Rheinland zu bleiben. Komm, geh weg.
Ja, also ich muss enttäuschen, dass ich auch nicht den Schalter habe, den man umlegt und dann ist alles anders. Für mich sind so zwei, drei Sachen, die oft zu Erfolg führen können. Auf der einen Seite würde ich in den seltensten Fällen klassisch versuchen, denjenigen, der mir sagt, das bringt doch alles nichts, wirklich zu überzeugen. Weil in der Regel ist der über Jahrzehnte so sozialisiert, dass er glaubt, das bringt alles nichts, hatte vermutlich schon, ob jetzt als selbsterfüllende Prophezeiung oder auch nicht, aber vermutlich schon ganz, ganz viele schlechte Trainings, die ihn in dieser Annahme bestätigt haben. Das werde ich nicht in einer halben Stunde und auch nicht in einer Stunde und auch nicht in zwei Stunden ändern, dass dieser Mensch hinterher sagt, ach, hast du recht, ist mir die letzten 20 Jahre irgendwie entfallen oder an mir vorbeigegangen, dass das doch alles sinnvoll ist. Das heißt also, was man natürlich machen kann, und das machen wir auch ganz oft, dass wir sagen, irgendwie, vielleicht gibt es Momente, wo jemand mal unverbindlich dazukommen kann. Ne? Also kann das verstehen, dass du deine Bedenken hast, zufälligerweise machen wir morgen dieses Programm, komm doch mal eine halbe Stunde auf den Kaffee vorbei. Also vielleicht gibt es so etwas wie einen Schulterblick. Vielleicht kann man aber auch so die Basis, mit der man kommuniziert, vergrößern. Also wenn es zum Beispiel der Abteilungsleiter ist oder auch der Inhaber vielleicht, und das ist dann das, was sich über Jahre aufgebaut hat, so ein Netzwerk, vielleicht kennst du einen Kollegen, mit dem er gut kann, auf gleicher Hierarchieebene, vielleicht kennst du Leute aus seinem Team, wenn es jetzt intern ist, vielleicht kennst du aber auch schon Mitarbeiter aus dem Unternehmen, die schon mal bei dir waren. Lad die einfach mit in den Call ein. Es ist deutlich schwieriger zu sagen, bei jemandem, der schon mal überzeugter Kunde bei uns war, dem zu sagen, das bringt doch alles nichts, als jetzt jemanden, der ein vertriebliches Interesse hat. Ne? Also eher sozusagen Verbündete auf Kundenseite zu suchen. Und das Dritte ist, was ich merke, was sehr, sehr gut funktioniert, was in dieser ganzen L&D-Welt viel zu kurz kommt, ist auch einfach kreativere Ansätze zu finden. Immer dann, wenn wir oft von Training und von Wissensbedarf und Lernen sprechen, dann merke ich, dass wir eigentlich so im formellen Bereich sind. Also, dass wir sagen, da geht es um Wissensvermittlung. Und selbst wenn wir nochmal trennen zwischen Training on the job und off the job, das findet man ja dann noch häufiger, aber meistens geht es trotzdem darum, dass jemand irgendwie so Wissen lernen soll. Da denke ich mir immer, das ist doch nur ein Bruchteil dessen. Ganz häufig beobachte ich, dass Leute eigentlich meinen, wir bräuchten mal zusammen eine Lösung. Da geht es vielmehr so um Koordination, um Aushandlungsprozesse. Und bei diesem Trainings- und Learning-Ansatz schwingt so ganz häufig die Prämisse mit, es gäbe so diese eine Wahrheit. Den müssen wir jetzt mal irgendwo hinschicken, dann kriegt er die Wahrheit zu hören und der kriegt dann das Wissen vermittelt und dann weiß er schon auch, wie er sich verhalten soll und dann macht er es ganz anders. Deswegen versuchen wir viel mehr auch Konzepte mit auf den Weg zu geben, Strukturen mit auf den Weg zu geben, Formate vor allen Dingen auch, die erstmal inhaltsleer daherkommen, aber vielleicht ermöglichen, dass sich statt einer Einzelperson auch zwei, drei, vier Leute mal koordinieren, zu einer gemeinsamen Position kommen und dann auch sowas wie eine Vorgehensweise haben, die dann in der Praxis auch wirklich Auswirkungen haben kann.
Oh, so viel, was du gesagt hast. Ich habe so viel Meinung und ich sehe die Annika auch schon. Also ich glaube, das Erste, was ich einmal rausnehmen möchte, ist das, was du am Anfang gesagt hast. Ich nenne es mal Verbündete suchen. Das kann man in jedem Unternehmen und jeder Unternehmensgröße anwenden, weil gerade bei Soft-Skills-Trainings oder diesen Verhaltenstrainings oder auch bei Kulturthemen ist es ja immer gut, wenn du mal mit einem Leuchtturmprojekt anfängst. Ne? Und dann musst du vielleicht nicht alle Leute gleich in dieses riesige Führungskräftetraining schicken, sondern mach's vielleicht mal mit zwei, drei oder ganz oft höre ich auch, lass mal das HR-Team anfangen oder ein befreundetes Team, damit man einfach diese Anerkennung und den Support im Unternehmen hat. Und es eben nicht immer ist, entweder der Sören läuft rum und will was verkaufen oder die HR will wieder irgendwie, dass alle sich lieb haben und anfassen mit Ringelpiez, sondern ich finde es immer super klug, sich jemanden zu holen. Das wollte ich noch einmal mitnehmen, weil die Annika sieht so aus, als würde sie auch was sagen.
Nee, das, also ich habe sehr ähnliche Gedanken dazu gehabt, deswegen mach du gerne weiter. Ach, wie immer. Ich komme nachher nochmal zu einem anderen Teil von der Seite.
Das ist einfach HR ungeschminkt, eine Person.
Ist immer ein Traum mit uns.
Und dann sagtest du, das fand ich total spannend, mit den neuen Konzepten. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nehmen? Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber natürlich ist ja für die meisten Leute so ein Training, würde ich jetzt tippen, auch einfach ein hartes Frontalunterricht. Du hörst ja jemanden 8 Stunden zu.
Ja, im Idealfall ist schon das vom methodisch-didaktisch ein bisschen abgefangen. Aber was ich meine, ist vor allen Dingen so dieser Unterschied, ja, so ein bisschen eher so dieser Coaching-Ansatz, ne, zu sagen, ich gehe da erstmal ohne eigene Meinung oder Inhalte rein, sondern biete in erster Linie mal so eine Art Plattform, die ich dann für dich sortiere, die ich begleite, vielleicht auch ein bisschen spiegle, wo ich euch die Möglichkeit gebe, die erstmal mit Inhalten zu füllen. Gerade du hast das Beispiel Kommunikation genannt. Also ich habe jetzt wirklich seltenst erlebt, dass Leute, die zu einem Kommunikationstraining geschickt werden, nicht in der Lage sind zu kommunizieren, also technisch gesehen. Sondern meistens ist es ja eher so ein Haltungsthema oder auch irgendwas, was im Team nicht funktioniert oder so ein Bewusstseinsthema. Also es wurde halt zum Beispiel noch nie drüber gesprochen, wie möchten wir denn als Team oder vielleicht sogar als Unternehmen mit dem Kunden sprechen? So, und solange das nicht mal diskutiert wurde und wir auch als Team nicht zu einer Lösung gekommen sind und für uns keine Position gefunden haben, bist du ja als Dazustoßender oder vielleicht auch schon als bestehendes Mitglied immer darauf angewiesen, dass du sehr, sehr gute Beobachtungsfähigkeiten hast, sehr gute Adaptionsfähigkeiten und das dann auch noch zu dem passt, wie es der Vorgesetzte gerne sehen will. Also es ist unheimlich wenig explizit eigentlich in diesen Prozessen. Da wird einfach erwartet, das soll jemand können. So, und da hilft dir auch kein Training der Welt, weil dann wirst du wieder zu irgendeinem Kommunikationstrainer geschickt und nicht, dass es da nicht sehr gute geben würde. Aber am Ende kannst du vielleicht, nachdem du den halben Tag mit einem Korken im Mund verbracht hast, vielleicht freier sprechen und klarer die Vokale artikulieren. Aber es ist ja trotzdem nichts besser gesagt.
Sören, ich muss so lachen. Ich saß neulich auch in so einem Kommunikationstraining. Da kam einer mit dem Korken an und dann musste ich so, so Fischers Fritze fischt Fische Fische mit dem Korken im Mund machen. Und davon gab es 18 verschiedene Stück. Ja. I kid you not. Es gab 18 verschiedene Zungensprecher. Und dann hat der Trainer, die trainierende Person, die ganze Zeit gesagt, ja, dann mach das. Und genau das war mein Punkt, Sören. Ich saß da und dachte, ja, okay, dann kann ich es besser artikulieren, wenn ich alle Mitarbeitenden beleidige oder was.
Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt weniger Konflikte oder führst du jetzt besser oder sind jetzt
deutlicher. Ich führe
Prozesse,
jetzt deutlicher.
Genau, Prozesse jetzt
du
klarer.
Du nuschelst nicht mehr so. ich finde ganz kurz, das mit dem Korken, ich muss mich outen, ich kannte diese Methode bisher noch nicht. Das plus das Menschen-Mikado aus der Folge von Patrick, das sind so zwei absolute Highlights von dieser.
Kennst Wir haben dich gebrochen. Wir haben dich gebrochen mit der Learning und Development Staffel.
Kennst du das Menschen-Mikado?
Ich hab's gehört und ja, ich, Ich muss da immer aufpassen, weil, also es ist ja nicht so, dass diese Methoden gar keine Leistungsfähigkeit haben, ne? Aber jetzt zum Beispiel nehmen wir den Korken, der hat ja seine Leistungsfähigkeit, aber halt rein im phonetischen Bereich. So, und danach kann man dich halt kristallklar verstehen, aber das ist bei manchen Menschen ja noch verheerender. Also das ist ja, wäre ja vielleicht bei manchen Menschen, die schlecht kommunizieren, sogar noch gut gewesen, wenn du nicht alles verstanden hättest. Also insofern, was will ich sagen? Es wird immer so ein technischer Ansatz über das Wissen und die methodischen Vorgehensweisen irgendwie gewählt. Und auch bei Leuten, denen heute Fachwissen fehlt, wo das jetzt ja nochmal mehr auch mit den ganzen ChatGPTs und Co.s wirklich direkt zur Verfügung steht, da haben wir in der Regel eigentlich ganz andere Dinge, die wir angehen müssen, als jetzt wirklich die technische Umsetzung des Wissens.
Wir haben ja eben schon geklärt, wir haben die Annika gebrochen in der L&D-Staffel. Mich auch. Ich oute mich. Ich habe es bis zu dieser Staffel auch gedacht. Ich lerne hier auch noch was. Habe ich gedacht, naja, im Grunde ist L&D ganz oft nur Trainingsbedarfe abfragen und dann die Koordination. Also wie verteile ich das? Wer darf mitspielen? Und vielleicht noch, ich schreibe eine E-Mail rum, dass der Sören immer noch nicht seine 8 Trainingsstunden gemacht hat auf LinkedIn Learning. Und je mehr ich mich damit befasse und je mehr man genau diese Sachen einmal auch andenkt, ne, muss es denn immer ein Training sein? Genau wie du sagst, biet doch mal was anderes an, hinterfrag doch mal, sei doch mal offen. Wir haben da so ein Hund-Katze-Schwanz-Maus-Problem, weil auf der einen Seite stellst du Leute darauf ab, die nur koordinieren und ärgerst dich dann, dass es nicht vernünftig gemanagt ist. Und eigentlich, glaube ich, brauchst du ja wirklich jemand mit richtig Ahnung im L&D, zumindest was es für Konzepte gibt, der muss ja nicht alles trainieren können.
Du brauchst entweder jemanden mit richtig Ahnung oder jemanden mit gar keiner Ahnung.
Ja, genau, stimmt.
Ja, das ist also gerade wirklich so in diesen, deswegen ist manchmal auch in diesen kleinen Unternehmen, wo es wirklich jemand so vielleicht so ein bisschen nebenbei macht, ist häufig so eine ganz hohe Bereitschaft, sich auf andere Wege einzulassen, weil halt nicht so gefährliches Halbwissen unterwegs ist. Das ist halt auch oft Leute, die sich leichter damit tun, auch so eine gewisse Verantwortung abzugeben oder zu sagen, wir lassen uns jetzt auf das mal ein. Und so diese Mischung, ich habe schon ganz viel gehört, mach's aber so, wie es irgendwie in 90% der White Paper und Empfehlungen steht, das ist für mich so das Schwierigste, ne? Und ich finde ohnehin, wir müssen wieder zu viel mehr Intuition kommen. Also ich beobachte ganz häufig, dass Leute das im Privat-, Vereins- oder irgendwie Sportleben nie so machen würden, irgendwie so verkopfte Formate aufsetzen, sondern man käme eigentlich zu ganz guten Lösungen, gerade wenn es so um dieses Thema gemeinschaftliche Meinungsbildung oder sowas geht. Das ist ja was wir in jeder Familie, in jedem Sportverein immer wieder tun. Und ich habe ehrlicherweise in den seltensten Familien erlebt, dass dafür irgendwelche Prozesse aufgesetzt wurden oder Tools erfunden wurden, die dann mit Boxticking und irgendwelchen Kästchen auskommen, sondern die finden da schon einen Weg für, das miteinander auszuhandeln und dann auch eben gemeinsam vielleicht einen angepassten Weg zu gehen. Und ich glaube, da müssen wir wieder viel mehr hinkommen, dass wir dieses Halbprofessionelle da rausnehmen und ja wieder viel mehr vom Endergebnis her denken.
Ich habe ein Thema, wo ich nochmal gerne einen Schritt zurück machen möchte und wo ich jetzt auch finde, das ist schon wieder eins der Key Takeaways der Folge. Und zwar sagtest du gerade, dass wenn jemand sagt, das bringt ja alles nichts hier mit dem Training und alles blöd, dass dein Ansatz nicht ist, diese Person jetzt erstmal davon zu überzeugen und dagegen zu reden und zu sagen, deswegen bringt das jetzt aber voll was. Was ist denn dann dein Ansatz? Wie kriegst du trotzdem Buy-in von der Person?
Also es war auf der einen Seite den Ansatz, den wir eben besprochen hatten, einfach andere Verbündete zu suchen, aber auf der anderen Seite eben auch Verhaltensanker. Das funktioniert ja quasi auch in die Zukunft gedacht und ja, so ein bisschen ex negativo. Also das mache ich manchmal, dass ich Leuten einfach beschreibe oder Vermutungen, Hypothesen aufstelle, was die vermutlich in ihren Teams beobachten. Also wenn ich beispielsweise eine Führungskraft habe, die sagt, ach, der moderne Führungsleadership, Schnickschnack, ich bin seit 30 Jahren Führungskraft und da braucht mir doch nicht jemand erzählen, wie ich das mache. Und dann frage ich einfach so 2, 3 Phänomene ab, was so Thema Fluktuation, aber auch Einstellung zur Arbeit zeigt im Team-Meeting, wenn es um neue Ideen und neue Projekte geht, greift da jemand zu oder guckt jeder zur Decke? Also was sind so vielleicht so Verhaltensanker, die du eigentlich mit einem unterstellten Führungsstil verbinden würdest und fragst die einfach mal ab? Und da merken die meisten Leute, ach so, ganz vorbei an der Realität, in der ich mich bewege, ist der jetzt irgendwie nicht. So, und wenn er das beschreiben kann, vielleicht hat er dann doch eine Idee, wie wir so 1, 2 Sachen so ein bisschen anders denken könnten und in eine andere Richtung gehen könnten. Das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, erstmal die Freemium-Version verkaufen, so ein ganz kleines Häppchen irgendwie, komm mal dazu für eine Stunde oder auch gib mir mal einen halben Tag. So einen halben Tag, den kannst du den meisten Leuten dann irgendwie abbringen und sagen, pass auf, halben Tag, wenn du dann mittags um 1 beim Essen saß, es war ein vergeudeter Vormittag, dann wirst du auch von uns nicht mehr buchen müssen. Das ist dann so ein kleiner Vertrag oder so ein kleinster gemeinsamer Nenner. Bei allem, was wir hier heute besprechen, sind natürlich ausgeklammert so die ganzen Pflichttrainings. Auch da hattet ihr ja schon drüber gesprochen, die müssen nun mal sein. Und die würde ich hier erstmal auch da rausnehmen, ne?
Von denen reden wir nicht, die sind uns zu langweilig.
Ich finde auch das wieder einen super smarten Ansatz und dieses Prinzip Nothing Beats Success. So, wenn du zeigst, das ist cool und die Leute es für sich mitnehmen und im Zweifel eine Verbündete suchen und dann sagen, boah, das hat mir richtig was gebracht, das war ein erfolgreiches Konzept, ist einfach viel wirkungsvoller an der Stelle, als zu sagen, man spricht und man redet auf die Leute ein, sondern man zeigt einfach mal und lässt sie dann eben selber zum Ergebnis kommen. Ich habe ja häufig Gespräche in Richtung, oh, wir haben dann Training gemacht und dann kommen die Leute nicht und dann finden die das doof. Wir machen jetzt die No-Show-Policy härter, wo ich so sage, auf gar keinen Fall, bitte überleg doch einmal, was ist der Grund dahinter? Zeigt den Leuten, was passiert Cooles in dem Training und schaut aber auch, passt das in deren Lebensrealität? Ist das gerade was denen an der Stelle Mehrwert bietet? Deswegen finde ich den Ansatz echt cool, dass du sagst, hey, gebt uns einen halben Tag und wenn ihr das dann total verschwendete Zeit findet, dann lassen wir euch in Ruhe.
Theoretisch bin ich bei dir, aber wo ich die No-Show-Policy immer gemacht habe und ich freue mich, wenn ihr mir bessere Alternativen zeigt, aber war bei den Sprachkursen. Also da haben wir nämlich schon gesagt, wir zahlen euch irgendwie die 10 Wochen Deutschkurs oder Englischkurs. Und da hatten wir schon so eine Regelung, dass du nur x-mal fehlen darfst, sonst musst du einen Anteil von dem Kurs selber zahlen. Weil ich finde, gerade wenn es so ein langes Commitment ist und das auch beschränkte Plätze sind, weiß ich nicht. Aber vielleicht dann auch so, dass man sagt, guckt es euch mal an und man dann das Commitment macht. Weil das stimmt schon. Wir haben ja halt gesagt, mach den Kurs und du meldest dich an und dann magst du den Lehrer oder die Lehrerin nicht.
Bin ich irgendwie bei euch beiden. Also ich glaube, das Unternehmen, was dafür die perfekte Lösung gefunden hat, das muss auch irgendwie erst noch gegründet werden. Das wird, glaube ich, eine ständige Aushandlungssache sein, weil es natürlich irgendwie in Phasen extrem wichtige Momente gibt, wo die Leute dann nicht die Zeit haben für das Training. Dann, was du gerade angesprochen hast, dieses Thema persönliche Präferenz oder finde ich das überhaupt cool oder nicht, gerade bei Langzeitmaßnahmen extrem wichtig. Und was wir gemerkt haben, wir sind tatsächlich so einen hybriden Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir arbeiten nochmal mit so No-Show-Remindern. Also, dass wir sagen, im Zweifelsfall haben wir gar nicht so eine krasse No-Show-Policy, aber mit unseren Referenten, mit den meisten haben wir die Vereinbarung, dass wir bis 4 Wochen vor Training kostenfrei stornieren können. Und dann gucken wir einfach 5 Wochen vorher, beziehungsweise unser LMS schickt dann Reminder raus. Guckt nochmal in eure Kalender. Ist das realistisch, dass ihr in 5 Wochen dafür Zeit habt? Ist das die richtige Zeit im Jahr? Ist das das richtige Thema zu eurer Stimmung im Team? Guckt bitte jetzt in eure Kalender, ob ihr in 5 Monaten realistischerweise an diesem Training teilnehmen könnt. Und das Bewusstsein zu schaffen, merken wir, hat ganz viel verändert, weil In den wenigsten Fällen ist da böse Absicht hinter, aber es hat auch nicht jeder täglich das Trainingsprogramm so im Blick wie wir.
Vielleicht könnte man es zusammenfassen, sei doch einfach transparent und ehrlich mit den Leuten und kommuniziere auf Augenhöhe. Also weder setzt die verpflichtend in Trainings, als wären es Kinder, die nachsitzen müssen, noch erwarte, dass die genau deinen Wissensstand haben, was die Umsetzung angeht. Also wir machen es jetzt immer so. Wir machen einen halben Tag Training und dann kommunizieren wir das und dann wird sich committed.
Aber das ist ja eigentlich genau das, was wir hier jetzt auf ganz andere Ebene besprochen haben.
Ja, nee,
so
das
Kleinen,
meine ich ja.
Ne?
Also ich wollte gerade sagen, ich nehme
das
genau jetzt
das
mit.
Genau das im Kleinen, ne? dass man sagen kann, du könntest jetzt den Superprozess machen, du könntest jetzt irgendwie noch ein E-Learning aufsetzen, wie buche ich Trainings und gehen wir doch bitte alle dahin. Das wäre so dieser verkopfte, formelle Weg. Oder du findest einfach eine Möglichkeit, mal miteinander zu reden und zu sagen, pass auf, das ist weder fürs Unternehmen noch für mein Team gut, wenn wir mit 8 Leuten in so ein Training gehen wollen und da sitzen morgens 2. Hast du ja da schon mal Gedanken drüber gemacht? So, und in den wenigsten Fällen erlebe ich, dass dann jemand sagt, ja, finde ich gut. So, und deswegen, also da so ein bisschen dieses hölzerne und formelle und verkopfte rausnehmen und Wege finden, wie man einfach mal wieder über so Dinge sprechen kann und kollegial und als Unternehmen da eben auch eine gute Lösung für finden.
Also praktisch das Gegenteil von dem, was ich letzte Woche erzählt habe, die Horror-Trainingskataloge aus dem Konzern, wo es einfach so eine 38 Seiten PDF gab, wo du dann so eine sehr strenge teilnehmenden Auswahl hattest und wenn du dich halt zu spät angemeldet hast oder mit dem falschen Nachnamen der Buchstabe falsch anfing von deinem Nachnamen, dann bist du es halt nicht geworden dieses Jahr. Ich würde gerne noch einmal dein Erfahrungsschatz praktisch anzapfen, wenn es okay ist. Und zwar hattest du ja gesagt, dass ihr ganz viele Trainingsanfragen oder Trends mitbekommt durch die Anzahl eurer Kundinnen. Gibt es Trainings, die du jetzt oder Trainingsanfragen, die du über alle hinweg siehst, die ein Thema sind, wo wir vielleicht auch von was haben, wenn wir da deine Insights kriegen?
Ja, das ist genau das Thema, was wir eigentlich gerade besprochen haben. Also, dass du extrem trennen musst zwischen Thema und Motiv. Also, wir kriegen natürlich ganz viele Anfragen zum Thema Führung, zum Thema Kommunikation. Im Handel natürlich auch ganz viel zum Thema Vertrieb, aber dahinter sehe ich eigentlich zu 80-90% so dieses Thema, dass einfach eine Anzahl von Menschen da sind, die nicht irgendwie koordiniert sind und irgendwie lost sind, die keine Klarheit haben in dem, was sie tun und tun wollen. Und fast immer, wenn du fragst, ja, habt ihr denn schon mal irgendwie sowas Verrücktes gemacht, wie euch mal nur mit dem Thema hingesetzt und dazu gesprochen. In den meisten Fällen hat das nicht stattgefunden bisher. So. Und deswegen ist die positive Nachricht, dass echt bei ganz vielen Themen schon wenig extrem viel hilft. Ich kann ein kleines Beispiel geben. Bei uns haben wir die letzten 2 Jahre einige Formate eingeführt, die genau auf solche Sachen einzahlen. Einmal die Woche so ein Lernen am Mittag, bei manchen heißt es Lunch and Learn, aber wir haben das komplett Teilnehmer organisiert. Das heißt also, wir haben nicht mehr gemacht, als dieses Format ins Leben gerufen. Ich sage immer, das ist so wie die Speakers Corner im Hyde Park, ne? Also von mir kriegt ihr die Box dahingestellt und organisiert, dass das freitags um 12 Uhr ist, aber von euch kommen die Themen und jeder, der sagt, das ist ein Thema, was interessant ist für meine Kollegen, der bringt das bitte mit, der kriegt dann von uns den Slot und dann kann er das auch vorstellen. Und dazu gehört eben auch, dass wenn niemand kommt und ein Thema vorstellt, dass es dann nicht stattfindet. Das muss man dann auch mal aushalten. Auch das ist 1-2 Mal vorgekommen. Aber sonst kriegst du eben auch dieses teilnehmerzentrierte oder teilnehmergesteuerte eben auch nicht da rein. Das zweite Format, was wir jetzt haben, ist in jeden Mittwoch in unserer Betriebskantine eine Stunde geblockt, die völlig ohne Agenda daherkommt und sich bei uns an die zweite Führungsebene richtet, aber einfach so dieses Stammtischprinzip. Da weiß jeder, mittwochs um 16 Uhr ist diese Stunde da. Und wer kommt, der kommt. Wer nicht kommt, der kommt nicht. Und wer ein Thema hat, der hat eins. Und wer keins hat, der hat eben auch keins. Aber es wird keine Agenda geben, es wird kein Protokoll geben, es wird auch keine Zielsetzung geben. Und wir merken echt, dass die Leute, die da hinkommen, plötzlich anfangen, wieder sich über Themen zu unterhalten. Also das, was auch so mit dem hybriden Arbeiten oft verloren gegangen ist. Und es ist manchmal so einfach, ne, da wirklich so Plattformen zu schaffen. Und dann finden die Leute im Regelfall auch ganz gute Lösungen oder sind zumindest so, ja, ich sag mal, vorqualifiziert jetzt im Sinne von vom Marketing-Sprech, dass du darauf echt guten Training aufbauen kannst. Weil von dieser Zielgruppe, die einmal so synchronisiert ist, die gemeinsam Probleme irgendwie diskutiert hat, die irgendwie eine Handlungsoption hat, die aber vielleicht nicht funktioniert hat, kriegst du so ein gutes Briefing, was es wirklich braucht und wo die vielleicht so ihren Need haben, dass du dann auch wirklich mit formellem Lernen eine ganze Menge reißen kannst, ne? Und das wäre mal die lange Antwort auf eine relativ kurze Frage, was man da tun kann. Weil themenseitig sind es tatsächlich immer noch die Klassiker, die mir so begegnen.
Wieder Full Circle Moment. Die besten Kulturinitiativen, die ich gemacht habe, waren genau die. Also wo du einmal als HR gesagt hast, wir haben jetzt für die zweite Riege einen Führungskräfte-Lunch einmal im Monat oder ein Meeting. Und du wirklich nur sagst, ich organisiere, dass das stattfindet, Themen werden von euch getrieben. Und wir hatten auch so eine Breakfast-Lecture, wo HR halt die Brötchen bestellt hat, ne? Und gesagt hat, du darfst eine halbe Stunde reden. Und ich finde das so smart, das natürlich auch auf die Bereiche zu übertragen. Weil dann läufst du ja auch nicht wieder rum wie der Depp und sagst, habt ihr übrigens schon euer Training gemacht?
Ja, und du sitzt da im Grunde nur eine Stunde und kriegst ja auch gleichzeitig dann wieder, also dieses Thema Kundennähe, du kriegst ja auf dem Silbertablett auch wieder die Touchpoints geliefert, ne? Also wo du merkst, was ist in den Teams los, was ist in einzelnen Divisionen los, was treibt das Unternehmen gerade um, ne? Das sind so wertvolle Insights, die du da einfach kriegst als kollegialen Austausch, was dann deinen Job auch wieder viel, viel einfacher macht, ne? Und deswegen ist mein Blick, vielleicht ein Hot-Take, vielleicht auch nicht, aber mein Blick auf dieses ganze Thema Trainings- und Entwicklungsprogramme ist mittlerweile, sehe ich die Inhalte eher als Triggerpunkte, um über Themen sprechen zu können. Aber ob das hier was bringt oder nicht, das wird an ganz anderer Stelle entschieden. Und deswegen, um mal gemeinsam so einen Triggerpunkt bekommen zu haben und von da aus was starten zu können, das ist für mich eigentlich mein Blick heute auf formelles Lernen.
Das war doch ein schönes Schlusswort.
Wollte ich gerade sagen, ich finde es ein sehr, sehr schönes Schlusswort zur heutigen Folge. Lieber Sören, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast gewesen bist und deine Perspektiven geteilt hast. Wir enden ja in der Regel mit unseren drei Key Takeaways. Und ich habe ja gerade schon meinen Key Takeaway von heute verraten. Anjali, magst du weitermachen?
Sagst du deins nochmal der Vollständigkeit halber?
Sehr gerne.
Danke.
Mein Key Takeaway aus der heutigen Folge ist, wenn ihr Leute habt, die anti sind gegenüber der Trainings, versucht nicht mit irgendwie warmen Worten und Überzeugen und gegen Anreden zu gewinnen, sondern nichts schlägt Erfolg. Gibt Proben, gibt Touchpoints für die Leute, dass sie merken so, okay, das bringt mir den Mehrwert. Und das ist so, so, so viel wertvoller, als dagegen anzureden. So, liebe Anjali.
Ach, ich habe so viel, was ich gut finde. Aber ich glaube, mein Key Takeaway ist, dass man nochmal mit einem leeren Blatt anfangen sollte. Also wir haben das ja bei der Performance Management als Produktfolge ja auch irgendwie schon gehabt. Und ich finde es eigentlich gut, wenn man sagt, wir hören erstmal, was das Thema ist, was das Problem ist und wo wir hinwollen und überlegen dann, was die Lösung ist. Und es muss eben nicht immer das Führungskräftetraining sein oder das Kommunikationstraining. Weil ja ganz oft wird das als Lösung gemacht und ich glaube, damit kann man richtig viel machen und ich liebe die Idee, das auch bei Trainings zu machen. Sören, hast du ein Key Takeaway von deiner eigenen Folge?
Ja, tatsächlich ist es Fokus. Also da kann man sich an die eigene Nase fassen, da kann man vielleicht wirklich auch mal lieber manchmal einen Schritt zurückgehen, als irgendwie noch das Nächste aufzusetzen und hier noch was und da noch was, sondern wieder mehr Einfachheit reinzubringen. Ich glaube, wenn wir so 2, 3 Prinzipien in die Breite gebracht haben, ist deutlich mehr gewonnen, als wenn wir irgendwie so 20 Sachen so ein bisschen angefangen haben. Das ist ein ständiger Prozess, in dem man selber auch ist. Also insofern hoffe ich, dass es auch für mich und für uns nochmal eine Chance ist, wieder mehr Fokus zu gewinnen.
Mit dem schönen Satz mehr Fokus gewinnen, würde ich uns alle in die Weihnachtspause, in die Season-Pause verlassen. Wir machen jetzt Mini-Urlaub bis zum 5. Januar. Am 5. Januar kommt eine Sonderfolge zum Arbeitsmarkt mit, Annika, möchtest du raten, mit wem? War noch nie vorher bei uns.
Wollen wir den Couple-Namen der beiden schon verraten oder ist das erst Teil unserer Auftaktfolge?
Das Teil der Auftaktfolge, weiß ich nicht, wie du willst.
Wir können schon mal verraten, eine der Personen, die dazu kommt, und zwar ist das Dr. Julian Stahl, der ja auch die letzten beiden Jahre unseren Arbeitsmarkt-Outlook ins jeweilige Jahr gestartet hat. Diesmal ist Julian allerdings nicht alleine, sondern hat noch Verstärkung auf Arbeitsmarktseite.
Ja, damit geht es weiter, 5. Januar und dann am 12. Januar tauchen wir wieder zurück in Learning und Development in der Logistik. Für alle die, die den Fokus nutzen wollen, wir haben uns für diese Staffel auch noch kleine Geschenke und Überraschungen und Gewinnspiele überlegt. Wir erzählen euch dazu mehr. Es wird aber Bücher und auch Lehrgänge geben. Alles, was wir davon von euch wollen, ist your worst of HR story. Das heißt, fangt schon mal an zu überlegen, was sind die schlimmsten HR-Geschichten, die euch passiert sind. Natürlich auch von Freunden und Freundinnen und natürlich gerne ohne die Namen. Wir haben schon einiges bekommen, aber wir freuen uns auf mehr. Die GewinnerInnen werden, wie gesagt, Bücher und Lehrgänge passend zu der Staffel geben. Dazu mehr, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Das war viel Housekeeping, lieber Sören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deinen Input. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Annika, schönen Dank auch für deine Zeit. Ich wünsche euch einen wunderbaren Rutsch und an alle anderen, macht nicht mehr zu viel Happy HR hier auf die letzten 3 Tage und wir hören uns im neuen Jahr. Danke.
Tschüss.